Übers Jahr verteilt gibt es nicht nur in Deutschland jede Menge Gedenktage. Gerade im November haben wir eine ganze Reihe davon, von Allerheiligen über Volkstrauertag und Buß- und Bettag bis zum 9. November, den wir gestern begangen haben, der in der deutschen Geschichte ja in mehrfacher Hinsicht eine große Rolle spielt. Da war die Ausrufung der Republik 1918. Da war die unsägliche Reichspogromnacht 1938 und die große Freude der Öffnung der Mauer. Das war für mich eines der bewegendsten Ereignisse in unserer Geschichte, in meinem Leben auch, muss ich so sagen. Heute ist nun der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen. Und ich hoffe, dass dieser Tag für uns als Christen auch das ganze Jahr über uns dazu daran erinnert, an sie zu denken und für sie zu beten, die verfolgt, gefoltert, oft auch getötet werden, weil sie nichts anderes tun, als in Jesus ihren Herrn zu bekennen. Wir haben ja beispielhaft etwas von zwei Ländern eben gehört. Ich hoffe, dass es, ja, dass dieser Tag uns daran erinnert, dass es uns mit ihm nicht so geht wie mit vielen anderen Gedenktagen, die ich gerade aufgezählt habe, dass man an dem Tag vielleicht noch dran denkt, aber im Jahr dann das doch vergisst. Das würde ich mir schon sehr wünschen, dass dieses Eintreten im Gebet für unsere verfolgten Geschwister nicht irgendwo morgen schon hinten runterkippt. Ja, die Verfolgung derer, die an Jesus glauben, ist ja nun beileibe nichts Neues. Ich lese dazu jetzt einen Text des Apostels Paulus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 15. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein, und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter, und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es: Ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt, darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkünden. Wir wissen, der, der Jesus, den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird uns dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch, denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Ich glaube, so wirklich vorstellen können wir uns das wahrscheinlich nicht, was Paulus bei seinem Einsatz zur Verkündigung des Evangeliums so alles auf sich genommen hat. Nicht nur aus der eben gelesenen Passage wissen wir ja, dass seine Leiden für das Evangelium sehr vielfältig waren. Das ging von Lästerung über Hunger und Durst und materieller Entbehrungen, über Schläge und Schiffbruch bis zu Folter und Kerkerhaft. Aber all das stoppt ihn nicht in seinem Einsatz. Ihn hat das Evangelium wahrlich etwas gekostet. Und dann stelle ich mir die Frage, was darf es eigentlich mich kosten, Nachfolger Jesu zu sein? Dabei geht es mir erst einmal gar nicht um massive Leiden um des Glaubens willen, wie sie unsere Geschwister in vielen Ländern erdulden müssen. Mal ganz ehrlich, haben wir alle, und ich beziehe jetzt unverschämterweise euch mit ein, uns nicht ganz gut eingerichtet in unserem Wohlfühl-Christsein? Gott ist vor allem dafür zuständig, dass es uns gut geht. Wie schnell kommen wir ins Klagen, wenn unser Leben nicht so geschmeidig verläuft, wenn unsere Planungen und Vorstellungen und Wünsche eine Unwucht bekommen und unser Lebensweg zu eiern beginnt? Wie schnell hadern wir mit Gott, fragen nach, wo er denn nun bitteschön bleibt mit seiner Hilfe? Versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht die Berechtigung von Zweifel und manchmal auch Verzweiflung kleinreden. Es gibt immer wieder existenziell bedrückende Situationen, mit denen manche und mancher zu kämpfen haben. Aber wir leben trotzdem noch immer in einem Land, in dem wir vielleicht belächelt werden, weil wir an Jesus glauben. Aber uns geht es nicht ans Leder. Das war seit Beginn des Christentums durch die Jahrhunderte hindurch wahrlich anders. Menschen, die sich ganz nah an Jesus banden, waren anderen schon immer suspekt. Ganz zu Beginn waren es die besonders Frommen. Sie fühlten sich massiv provoziert, weil ihre Art der Frömmigkeit für die neue Christensekte plötzlich gar nicht mehr maßgeblich war. Die redeten nur noch von Bindung an diesen Christus. Glaube rechtfertigt, nicht mehr Werke. Der engmaschige Gesetzeskatalog, der bringt euch gar nichts. Es geht um Herzensbindung und Beziehung. Später kamen die politischen und kirchlichen Machthaber dazu, denen die Christen ein Dorn im Auge waren, weil sie um ihre Macht fürchteten. Heute noch genauso. Was mussten Menschen unter dem Joch einer machtbesessenen Kirche im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein alles erleiden? Und das setzt sich heute fort in diesen totalitären Systemen, wie gerade gehört, in Nordkorea, im Iran, in China auch, in vielen, vielen anderen Ländern, in islamischen Ländern generell, aber auch in der größten Demokratie der Welt. Wer vergisst das manchmal? Indien. Indien ist eines der Länder, die Christen am massivsten verfolgt. Ich weiß gar nicht, wo sie im Moment im Weltverfolgungsindex stehen. Ich glaube so Rang 10, Rang 11. Also ganz, ganz weit oben. Und der gute Modi wird überall hofiert. Nur mal so, zum Mitdenken. Christen sind weltweit die mit Abstand am meisten verfolgte Glaubensgemeinschaft. Das alles ist natürlich für uns äußerlich gesehen weit weg. Aber wie sieht es denn in unserem Land wirklich aus? Die christlichen Kirchen spielen bestenfalls noch am Rande eine Rolle. Ich spreche jetzt von den sogenannten Volkskirchen, zu den Freikirchen komme ich gleich noch. Katholische und evangelische Landeskirchen sind noch wichtig als Betreiber sozialer Einrichtungen, als Verwalter bestimmter religiöser Dienstleistungen, als schmückendes Beiwerk familiärer Feiern. Aber inhaltlich? Welche Kernbotschaft wird verbreitet, wenn überhaupt? Nächstenliebe? Okay. Aber wer weiß denn noch, dass es sich beim Gebot der Nächstenliebe um ein Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe handelt? Es gibt eine bunte Vielfalt an sozialen und moralischen Appellen. Aber welche geistlichen Bezugspunkte haben diese Appelle? Konkret, welche Rolle spielt Gott in alledem, falls er überhaupt noch genannt wird? Und weiter, welche Rolle spielt Jesus als der Christus, als der Retter und Erlöser, als den, den ich unbedingt zu einem Leben in Ewigkeit nötig habe? Ewigkeit, was ist das überhaupt? Brauchen wir den überhaupt, diesen Jesus Christus? abgesehen von seiner Rolle als sozialer Mensch? Wer glaubt denn heute an Ewigkeit? Fragt mal nach bei Leuten, die auch kirchlich gebunden sind. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele denken, Sargdeckel zu, Feierabend. Sind aber Christen. Mein Fazit, und das müsst ihr nicht teilen, in unserem Land spielt der christliche Glaube kaum noch eine Rolle. Gut, dass es die Freikirchen gibt. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch. Aber ehrlich, wie viel Relevanz haben die Freikirchen bei uns in unserem Land? Genügen wir uns nicht allzu oft damit, eine fromme Nische zu bieten? Aber ist es verwerflich? Wir haben zunächst den Auftrag, die Sendung Jesu geht in alle Welt. Dieser Auftrag wurde auch meines Wissens nicht irgendwo zurückgenommen. Aber wie der konkret wahrgenommen wird, das muss für jede Zeit und für jeden Ort neu bedacht werden. Übrigens hat schon Paulus seinen Gemeinden auch nicht zur gleichen Zeit die gleiche Kost angeboten. Er hat sehr wohl auf die örtlichen Gemeinden reagiert und die religiösen, gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen eingebracht. Er hat aus seiner Zeit und seinem spezifischen Hintergrund für eine bestimmte Zeit in einen bestimmten Kontext hineingeschrieben. Und deshalb sind wir gut beraten, viele seiner Aussagen auf genau diesem Hintergrund zunächst zu betrachten und dann, geleitet vom Geist Gottes, geistliche Schlüsse für unser heutiges Gemeindeleben daraus zu ziehen. Von mir aus könnt ihr mich nachher hauen, aber die Paulusbriefe sind für mich kein Rezeptbuch für gelingendes Gemeindeleben, sondern müssen geistlich verantwortlich auf unsere heutige Situation übertragen werden. Die ist eine komplett andere als vor 2000 Jahren. Ein kleines Beispiel, das aber in konservativen Gemeinden eine überbordende Bedeutung hat. Das antike Frauenbild hat für unsere Zeit schlicht keine Relevanz mehr. Die Rolle der Frau ist heute, Gott sei Dank, eine völlig andere. Das sollte sich auch in einer Gemeinde niederschlagen. Für diese Aussage würde ich in manchen Gemeinden vermutlich vor die Tür gesetzt. Gut, dass die zu ist. Unsere zentrale Aufgabe als Gemeinde Jesu in dieser Welt ist es aber, Jesus in den Herzen der Menschen groß zu machen und nicht am Buchstaben zu kleben. Und dazu ist es unabdingbar nötig, dass Jesus in unserem ganz persönlichen Leben und im Leben einer Gemeinde im Mittelpunkt steht. Die Methoden und Schwerpunkte können sehr unterschiedlich sein, wenn nur Jesus Herr sein darf. Die Menschen um uns herum beobachten uns sehr genau und erkennen, ob unser Leben von Montag bis Samstag authentisch und glaubwürdig ist. Sie registrieren, wie wir miteinander und mit ihnen umgehen. Sie schauen auf unser Verhalten am Arbeitsplatz, auf unser Verhalten als Nachbarn, auf unseren Umgang mit Lebenskrisen und Schicksalsschlägen. Kurz, wir verkünden das Evangelium nicht nur sonntags in der Gemeinde, sondern montags bis samstags mit unserem Leben. Oder eben nicht. Unsere Glaubwürdigkeit hängt nicht daran, dass wir passend oder unpassend mit frommen Versen um uns werfen, sondern dass ihnen beim Umgang mit uns das Herz aufgeht. Ein hoher Anspruch, ich weiß. Aber genau das haben Menschen bei Jesus erlebt. Wir werden seine Vollkommenheit dabei nicht erreichen, aber sein Verhalten sollte unser Maßstab sein. Er braucht wirklich keine Verteidiger biblischer Grundsätze, sondern hingegebene Jüngerinnen und Jünger, denen man abspürt, hier ist ein tiefer Friede, trotz vieler Konflikte. Eine große Gelassenheit, trotz weltweiter Bedrohungen. Und es ist jetzt in der letzten Woche nicht unbedingt politisch besser geworden. Eine lebendige Hoffnung, trotz bedrückender Hoffnungslosigkeit. Eine Freiheit, die wir nicht schaffen können, sondern uns geschenkt wird in Jesus Christus. Zurück zu Paulus. Er selbst war ja als gläubiger und gesetzestreuer Jude einer der fanatischsten Verfolger der jungen christlichen Gemeinde in Jerusalem. Und er war fest davon überzeugt, nach den damaligen inspirierten heiligen Schriften vollkommen richtig zu handeln. Wir können ihm einen riesigen Eifer für die Sache Gottes unterstellen. Und was hat ihn dann total umgekrempelt? Theologische Diskussionen oder tiefe geistliche Erkenntnisse? Ein wörtliches Festhalten an den Dingen, die schon immer so waren? Oder vielleicht sogar Mitleid mit den Verfolgten? Nein. Es war die persönliche Begegnung mit Jesus vor Damaskus. Und Jesus sagt ihm: Du verfolgst zwar Menschen bis aufs Blut, aber eigentlich verfolgst du mich. Ich bin der Gekreuzigte und Auferstandene, den diejenigen, die du verfolgst, als ihren Herrn angenommen haben. Dieser Saulus wird total verändert und zum Paulus, den Jesus in unvergleichlicher Weise für den Bau seiner Gemeinden eingesetzt hat. Dieser Glaube an den Gestorbenen und Auferstandenen, der kommen wird mit Macht und Herrlichkeit, vor dem jedes Knie sich beugen wird, der den neuen Himmel und die neue Erde schaffen wird, der jede Träne abtrocknen wird. Dieser Glaube will bezeugt und gelebt werden. Ja, wir brauchen auch die Gemeinde als Rückzugsort, als sicheren Hort, um uns gegenseitig zu ermahnen und zu ermutigen. Wir brauchen sie als Ort der gemeinsamen Anbetung dieses einzigartigen Gottes. Wir brauchen sie zur Zurüstung für unseren Alltag und Dienst in und an dieser Welt. Und sie ist der Ort, in der auch das Denken an die verfolgten Geschwister und die Fürbitte für sie ihren legitimen Platz hat, über unsere persönliche Gebetszeit hinaus. Für mich ist, wenn ich an die Verfolgten denke, sehr beeindruckend, dass sie immer wieder signalisieren: Betet nicht in erster Linie für unsere Befreiung, sondern dafür, dass unser Glaube fest und unerschütterlich bleibt, in aller Not und Bedrängnis. Das sollte uns Mahnung und Auftrag sein, nicht nur heute am weltweiten Gebetstag, sondern das ganze Jahr über. Und vielleicht können wir gerade auch beim Blick auf sie so ein bisschen unsere geistliche Bequemlichkeit und Trägheit mal angehen und überwinden. Amen.